Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Sie kennen sicherlich den Kinderzeichenreim. Das ist das Haus vom Nikolaus. Und zu den Silben muss man dann in der richtigen Abfolge die Striche zeichnen. Dann entsteht ein kleines Häuschen. Christine Feilreis, die weiß die Abfolge sicherlich. Denn vor 40 Jahren eröffnete sie zusammen mit Helga Retzer in Berlin Aedes, eine Galerie für Architektur und Raum, weltweit einzigartig damals. Und die Frauen wählten das Haus vom Nikolaus als Signet. Und das ziert bis heute sämtliche Standorte von Aedes.
Ja.
Christine Feilreis ist zu Gast. Herzlich willkommen und schönen guten Tag.
Danke. Guten Tag.
Also, das Haus vom Nikolaus ist immer noch
das
Zeichen für Aedes. Und können Sie Strichhäuschen zeichnen?
Das ist das Haus vom Nikolaus.
Sie hat es geschafft. In der Luft jedenfalls. In die Luft gezeichnet. Aedes war, habe ich ja eben schon gesagt, von Anfang an was sehr, sehr Besonderes. Nämlich die erste Galerie für Architektur überhaupt. Architekturmuseen, auch die großen, wie in Frankfurt zum Beispiel, kamen erst später. Sollte dieses Kinderzeichen irgendwie so ein bisschen so zeigen, ey, macht's euch doch mal einfach. Es kann so einfach sein.
Ich weiß nicht, ob wir uns viele Gedanken gemacht haben, aber ein Gedanke war schon verbunden mit dem Wort Aedes.
Was heißt Aedes?
Aedes heißt in Lateinisch, ist ein Pluralitantum, Haus, größeres Haus, Gewölbe. Und wir dachten, das ist doch schön, wenn dann die Liste ist in den Ausstellungen, in Zeitschriften, wo findet was statt, geht's alphabetisch.
Und Aedes steht natürlich ganz oben.
Genau, das war's. Und dann dachten wir, wunderbar, dieses Signet Haus vom Nikolaus passt dazu. Und es passt auch zu unserer Art, Dinge erstmal sehr verständlich rüberzubringen.
Und darüber reden wir heute noch.
Ja.
Ganz verständlich über Architektur. Aedes ist international anerkannt, die Gründerin und Leiterin Christine Feilreis ist hier im Deutschlandfunk Kultur. Alle namhaften Architekten und Architektinnen weltweit waren, denke ich, schon mal in einer der Aedes-Galerien von Christine Feilreis. Alle möchten dort ihre Pläne und Visionen zur Diskussion stellen, denn das ist das nämlich, der Plan eigentlich seit 40 Jahren, über Architektur reden. Frau Feilreis, was ist denn so spannend an Architektur, dass man dauernd drüber reden muss?
Vielleicht war es die Zeit in den 80er Jahren. Da war die IBA, die Internationale Bauausstellung. Es gab sehr viele Veränderungen in Berlin, Bauten. Und es hat kein Mensch, die Öffentlichkeit hat einfach nicht darüber geredet, weil sie einfach nicht informiert war.
Mhm.
Es gab natürlich Fachdiskussionen. Und ich war zu dieser Zeit Journalistin im Abend. Das war damals eine wunderbare Tageszeitung und mir ist aufgefallen, dass dieses Thema vollkommen fehlt. Und dann war mir natürlich schon klar, ich bin keine Architektin, dass Architektur uns einfach, ob wir wollen oder nicht, einfach alle angeht. Wir leben in Wohnungen, die Kinder gehen in Schulen. Wie ist der öffentliche Raum? Wo können sie spielen? Also ich wollte Bewusstsein wecken in der Öffentlichkeit, dass Architektur nicht nur spannend ist, sondern einfach alle angeht und sie auch da Stellung beziehen können.
Und dann eben in dieser Einfachheit auch darüber diskutieren können. Also das ist tatsächlich, weil Sie sagten gerade, in Fachkreisen wurde natürlich diskutiert, aber eben nicht so von mir zu dir, von jedem zu jedem, der die Häuser, die Häuser oder Wohnungen eben bewohnte. Sie hatten ja selber, das haben Sie eben gesagt, nicht Architektur studiert, selber noch nie ein Haus entworfen, noch nie eins gebaut. Aber so eine Leidenschaft für Architektur war da schon immer?
Nein.
Sondern durch die Frage, durch dieses tatsächlich, warum diskutieren wir nicht drüber?
Ich habe Philosophie und Kunstgeschichte studiert, aber ich kann nicht behaupten, dass dieses Studium mich dazu geführt hat.
Mhm.
Es war tatsächlich die Beobachtung, sagen wir mal als wacher Journalist, was passiert da eigentlich? War sehr, sehr einfach. Und dann war es natürlich auch so, alles, was wir überlegt haben, was wir zeigen wollten, was wir wichtig fanden. Wir wollten das zeigen, was uns interessierte, aber wir waren in vieler Weise genauso ahnungslos. Das heißt, wir mussten mit jeder Ausstellung, mit jedem Projekt lernen. Es gab schon Architekten, die wir kannten, zum Beispiel Peter Cook, R.G. Grumm. Zu dem bin ich als erstes gefahren und habe mit ihm geredet und habe gedacht, traut ihr uns das zu? Und da hat er gesagt, ja natürlich, wenn ihr so engagiert seid, ist das einfach ganz wichtig. Zu dieser Zeit war, wie gesagt, die IBA, die ganz streng die Postmoderne realisieren und verwirklichen wollten. Und wir haben dann, und Peter Cook nannte das, ihr habt einen Sniff, wir haben Architekten gefunden mit unserer Recherche, die andere Ansätze haben. Nicht unbedingt als Gegenbeispiel, aber als ein erweitertes Beispiel. Und eines möchte ich kurz nennen. Wir haben also als erste kleine 40 Quadratmeter Galerie Zaha Hadid, die ja nun alle kennen, in unseren Räumen gezeigt. Nicht in London, nicht in New York, sondern bei uns. Und sie war auch begeistert von unserer Idee.
Und ich habe jetzt gesehen oder gelesen, dass sie damals noch gar nicht gebaut hatte. Sie war also noch völlig unbekannt.
Sie war völlig unbekannt. Es war ein herausragendes Projekt.
Was hat Sie denn an ihr interessiert? Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich meine, dieser Sniff, dieser Riecher, was war denn das?
Ich habe sie in London zufällig erlebt. Ich habe mit ihr gesprochen. Und ich war von dieser Art der Herangehensweise einfach begeistert. Es ist oft einfach, hinterher zu sagen, ja, ich hatte diese Überlegung und es war mir so. Nein, das war es nicht. Das war Intuition und die Person.
Sie haben zum 40. Jubiläum jetzt ein Buch rausgebracht. Das liegt hier auch vor mir. Faces and Spaces, Gesichter und Räume. Ist ja schon eine lustige Überschrift für Architektur. Also wenn ich so durchblättere, es sind vor allem Fotos von Menschen. Menschen im Gespräch oder Menschen beim Überlegen. Also internationale Architektengrößen, Zaha Hadid haben Sie genannt, Rem Koolhaas, Aldo Rossi, Frank Ogeri, habe ich alle da entdeckt. Ne? Also man merkt, die sind dabei, die sind am Überlegen, die treffen sich. Ich kann es mir aber gar nicht vorstellen, haben die tatsächlich ihre Pläne, ihre Visionen da in so einer Runde zur Diskussion gestellt?
Nein. Das waren die Begegnungen bei den Eröffnungen, weil alle Architekten, alle, die Sie genannt haben, von Frank Gehry bis sowieso, sind zu den Eröffnungen gekommen. Und ich glaube, was das Entscheidende war, dass wir, und dann ich, eine solche Begeisterungsfähigkeit hatten, dass die ansteckend war. Und dann, weil Sie das, wenn Sie durch das Buch gucken, sehen Sie, Frank Gehry kommt in jedem Jahrzehnt wieder. Und Zaha und andere, viele andere, zu diesem Zeitpunkt war Zaha völlig unbekannt. Frank Gehry hatte noch nie ein Projekt in Europa, muss man auch bedenken. Heute denkt man, dann holt man sich Superstars. Das waren die damals nicht. Aber es war für uns auch wichtig, ihren Werdegang zu zeigen und nicht zu sagen, jetzt haben wir alle abgehakt. Jetzt kommt was Neues, sondern auch, und das ist das Schöne in diesem Buch, die Menschen verändert sich äußerlich, ihre Architektur verändert sich.
Den Werdegang tatsächlich.
Den Werdegang in allen Facetten zu zeigen.
Sie haben dann so Ideen gehabt, wie beispielsweise in Berlin war die damalige Kongresshalle eingestürzt. Und Sie und Ihre Kollegin haben Architekten international angeschrieben und haben gesagt, welche Idee hättet ihr? Was kann man daraus machen? Das war, glaube ich, Ihre zweite Ausstellung.
Ja.
Solche Dinge haben Sie zur Diskussion gestellt.
Ich glaube, es lag daran, weil die unseren Brief gekriegt haben. Damals gab es eben noch keine Kopiermaschinen. Wir haben also jeden Brief einzeln getippt. Wir haben Fotos dazu geschickt. Wir haben jeden persönlich angesprochen. Und viele haben gesagt, also wenn da die Mädels sich so eine Mühe geben, dann können wir doch auch was schicken. Ich glaube, das war die Motivation damals.
Das ist ganz schön, wie Sie das sagen, dass also viele, die später einen großen Namen hatten, von Anfang an irgendwie doch das interessant fanden, was sie gemacht haben. Beispiel Zaha Hadid hat dann auch den Pritzker-Preis, den sogenannten Nobelpreis für Architektur bekommen. Und dabei fällt mir ein, den haben Sie in gewisser Weise ja auch bekommen. Also Sie sind in die Jury des Pritzker-Preises berufen worden als Nicht-Architektin. Was hat Ihnen das bedeutet?
Ich war sehr überrascht. Es hat mir sehr viel bedeutet und ich war etliche Jahre da, wie jedes Jurymitglied. Es hat mir darum so viel bedeutet, weil meine Aufgabe war, Architektur zu kommunizieren und dann in dieser Jury zu sein, um Architekten mit der gesamten Jury zu suchen, die über die Bauten hinaus auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und der Preis war für mich auch so, so habe ich es gesehen, vorbildhafte Persönlichkeiten, die etwas bewegen.
Christine Fallreis und ihr Interesse an Architektur hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Old Man. Ein Song mit Bedeutung für meinen Gast, für Christine Fallreis. An was erinnert sie Neil Young?
Das ist eine besondere Erinnerung. Als ich nach komplizierten Tagen, sag mal mal so, nach Berlin bin, hatte ich einen alten grünen VW Käfer, habe meine Sachen, das Nötigste, eingepackt und bin nach Berlin gefahren mit dem Auto. Damals gab es ja noch die Grenzen. Selbst wenn Old Man nicht stimmt, ich habe das immer wieder gehört und irgendwie, so, das war was Neues. Sowas habe ich zu Hause nie gehört, die Musik. Es war für mich eine Befreiung, der Aufbruch und vor allen Dingen in dem Moment, wo ich in dem Auto sitze, jetzt habe ich es geschafft.
Von was denn eigentlich eine Befreiung? Sie waren verheiratet?
Na, das war 1969, ich war nicht verheiratet, ich war geschieden. Und wie soll man sagen, eine Befreiung zu sich. Ich würde nicht sagen Befreiung von irgendeinem fürchterlichen Geschichte. Es war eine Befreiung zu mir. Ich war frei. Ich konnte selber entscheiden. Ich konnte mir die Umgebung suchen, mit der ich leben wollte.
Sie kamen aus Frankfurt, glaube ich. Sie hatten
ich kam aus Frankfurt gelebt, wo ja auch die Familie Neckermann war und ich wohnte auch da. Ich war dankbar später, dass, sagen wir mal, meine Pflegeeltern mich dann auch haben machen lassen.
Es waren ja letztlich nicht nur die Pflegeeltern, die Sie haben ziehen lassen oder die Sie zurückgelassen haben. Sie waren bereits geschieden, also so Familiengründung. Sie sind jetzt das vierte Mal verheiratet.
Stimmt.
Und ich habe irgendwo gelesen, das fand ich sehr hübsch, Sie haben gesagt, Sie haben von Ihrem Fluchttempo in der Ehe gesprochen.
Echt?
Hab ich ja, das? Sie haben mal irgendwann gesagt, mein Fluchttempo in der Ehe sei sehr groß gewesen. Was veranlasste Sie zu so einem Tempo?
Ja, es ist schwierig, sich selber zu analysieren. Aber ich glaube, ich war einfach noch nicht angekommen. Und ich bin immer wieder weggerannt. Vielleicht auch Hypothese, das haben mir aber manchmal Freunde oder auch Psychologen gesagt, ja, dass ich diesen einen Abschied von meinen Eltern nicht richtig verarbeitet hatte. Aber ich will jetzt nicht so sehr in diese Welt einsteigen. Ja. Dieser erste Abschied von Frankfurt nach Berlin stellte sich als das dramatischste Geschehen meines Lebens dar, weil ich meinen Sohn, den Matthias, nicht mitnehmen konnte. Damals gab es in dieser Zeit, und ich finde, wenn Sie mich so fragen, kann man das auch nicht verheimlichen, es gab wenige Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, wo es schuldige Scheidungen gab. Und in diesem Fall, ohne dass ich damit rechnen konnte, denn vorher war alles anders geregelt, ist dann in der Gerichtsverhandlung, hieß es dann, es gibt kein Einvernehmen, es gibt nur eine schuldige Scheidung.
Das war der dramatischste
Heute Schnitt. Das dramatischste Ereignis, auch wenn es nach Jahrzehnten ein gutes Ende gab mit meinem Sohn und meinen Enkeln, was wunderbar ist, glaube ich, was Schlimmeres kann man nicht erleben. Und ich bin immer schnell weggerannt und meistens ohne Grund. Aber manchmal ist der Rhythmus von Paaren einfach unterschiedlich und bewegt sich woanders hin. Jetzt bin ich aber schon seit über 20 Jahren verheiratet mit Hans-Jürgen Kommerell. Ich hatte ja schon erwähnt, dass mein Mann auch seit Jahrzehnten diese Edis mit mir macht und ein ganz wesentlicher Teil ist. Und ich glaube, ich bin alt genug und habe viel dazugelernt und bin angekommen.
Jetzt sagen Sie, ich bin angekommen. Sie haben aus diesen vier Ehen, ist ja auch eine große Patchwork-Familie, da trifft der Begriff tatsächlich zu. Wenn sich alle begegnen können, alle miteinander können, das ist ja auch eine Leistung.
Das war das Schönste und das Wichtigste und alle guten Dinge sind nicht immer ganz einfach. Ich will auch gar nicht auf heile Welt machen, aber das ist das Wunderbarste und stand auch immer an erster Stelle.
Und Sie haben gesagt, Sie sind angekommen. Das hat also eine längere Zeit gedauert in diesem privaten Bereich. Im beruflichen Bereich haben Sie ja relativ schnell das Thema gefunden mit dieser Kommunikation in der Architektur. Ja, doch auch eine ziemlich schnelle Karriere aufgebaut. Wie sind Sie mit Misserfolgen umgegangen?
Ich gehe erst mal ein auf die Karriere. Die Architektur war immer dynamisch. Also es kommen Themen auf wie Klimawandel, was macht die Architektur mit der Ökologie, es kommt Globalisierung auf. Also das Wunderbare ist, dass diese Beschäftigung mit Architektur und dann immer, immer auch mit Stadt sich ständig verändert und neue Herausforderungen stellt und an die Architekten neue Verantwortungen stellt, dass das das Spannende ist, sonst könnte man aufhören. Jetzt kommt der Misserfolg. Ich habe mich bemüht und es gab immer auch Misserfolge, nie etwas persönlich zu nehmen. Vielleicht ist das jetzt keine ausreichende Erklärung für Sie, aber es ist sehr wichtig, wenn Dinge schief gehen, dass man nicht sagt, da hat einer was gegen mich oder es betrifft mich, sondern ich habe versucht, Misserfolge sehr neutral zu analysieren. Was lag an mir? Was lag am anderen? Ich habe mich auch entschlossen, dass man am besten klarkommt, und das kann man in einer sehr freundlichen Weise tun, das auch sehr klar mit in der Situation zu besprechen.
Wo Sie das jetzt sagen, Sie haben eine schwere Ablehnung ja einmal wegstecken müssen. Sie waren in Rotterdam, sind zum Museumsdirektorin des damals größten Architekturmuseums überhaupt berufen worden und haben eine ganz große Ablehnung aus dem Mitarbeiterstab erfahren müssen, und zwar aus der Zeitung, glaube ich. Es stand in der Zeitung, wir wollen die deutsche Direktorin.
Ja.
Haben Sie da auch tatsächlich dann sagen können?
Ja, ich kann Ihnen sagen, ich wusste gar nicht, dass Sie das kennen. Also ich kam, dass es nicht einfach war als Deutsche in den Niederlanden, war zu dieser Zeit immer noch klar. Keiner hat mir was gesagt und in der Zeitung, wie Sie es gerade beschreiben, dicke Überschrift, Volkskrant hat jeder gelesen. Die Mitarbeiter wollen ihre Direktorin nicht. Was ich gemacht habe, und ich bin sehr froh, als ich diesen Job angenommen habe, denn ich habe mich nicht dafür beworben, sie haben mich angesprochen, wollten mich haben, dass ich älter war. Ich weiß nicht, wie ich als junger Mensch reagiert hätte. Ich habe alle Mitarbeiter zusammengerufen, es waren über 100 Mitarbeiter und es war eine Gruppe, von denen das kam, und habe gesagt, ich hätte das gelesen, ich würde das sehr ernst nehmen und ich fände es auch sehr interessant und ich würde Sie ganz herzlich bitten und ich würde es niemand übel nehmen, wenn Sie mir jetzt in dieser Runde sagen, was Ihnen nicht gefällt, wo Sie vielleicht Änderungen wollten, wo Sie vielleicht sich nicht getraut haben, mir das selber zu sagen. Das wüsste ich gerne.
Und kam da was?
Nichts.
Christin Feireis, hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie wohnt eigentlich jemand, der sich seit Jahrzehnten mit Architektur beschäftigt, Frau Feireis?
Ich hatte nie die Mittel, mir ein Haus bauen zu lassen und wahrscheinlich hätte ich nie gewusst, welchen Architekten ich frage. Also wohnen wir in Kreuzberg in einer Wohnung von Ende 1890 war das. Wir sind im oberen Stock und wir konnten uns da eine Terrasse bauen und es ist groß genug für alle Besuche, die wir haben. Wir haben sehr viele Besuche und wir sehen gerne den Himmel.
Raum muss da sein und Licht und Luft muss da sein.
Raum und Luft und Himmel. Und bevor ich hierher bin, habe ich die Spatzen gefüttert. Das ist meine morgendliche Aufgabe.
Was macht gute Architektur aus?
Ich bin ganz dankbar, dass Sie mich nicht nach meinen liebsten Bauten fragen.
Also sich da nicht entscheiden können?
Ich könnte mich entscheiden, aber dann müsste man überreden, welche Typologien. Was gute Architektur ausmacht, und dafür kann man natürlich Beispiele nennen, dass sie einen Mehrwert bedeutet oder in sich trägt für die Umgebung, für die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, dass es ein Ort ist, der auf die Umgebung ausstrahlt, auch in einer Stadt, dass sie gesellschaftliche oder öffentliche Klima in der Lage ist zu verändern durch die Architektur. Und dann gehe ich immer davon aus, dass sie, wer das schafft, schafft es auch innen, dann mit einem solchen Bau menschengerecht und den Bedürfnissen, sagen wir mal, derjenigen, die da leben, zu begegnen.
Das sind hohe Ansprüche. Ne? Kann zum Beispiel kann man eine lebendige Innenstadt planen oder kann man eine öde Innenstadt durch Architektur tatsächlich verändern?
Naja, ich gebe mal ein Beispiel. Und ein Beispiel, das sicherlich alle kennen. Das Guggenheim-Museum von Bilbao, von Frank Gehry in Bilbao. Ich nenne es deswegen, weil es gut ist, wenn Hörer auch wissen, wovon man redet. Bilbao kannte vorher kein Mensch. Die Anlage, wo das Museum gebaut wurde, waren die Schienen und die Gleise eines alten Güterbahnhofs. Als Touristenort war er nicht besonders attraktiv, aber es geht ja nicht nur um Touristen. Da gibt es neue Möglichkeiten, wo Menschen arbeiten können, ja, was sie da in dieser Stadt tun können durch einen Bau. Und das war sehr klug überlegt von der Stadt Bilbao. Als Guggenheim eine Dependance suchten, haben sie gesagt, wir geben euch ein Riesengelände im Zentrum, verödet umsonst. Also es ist viel zusammengekommen, sonst hätten die einen anderen Ort gefunden, Madrid oder wo auch immer in der Welt. Durch den Bau des Guggenheim-Museums, und ich war von Anfang an da, noch als nichts da war und auch bei der Eröffnung, hat diese Stadt einen neuen Mittelpunkt bekommen, ein neues Leben bekommen. Es sind Menschen dahin gekommen. Es haben sie, die nicht nur für das Guggenheim interessiert, die sind auch weiter dann. Es gab Arbeitsplätze, es gab ein tiefes Durchatmen für diese Stadt und das bis heute.
Oft hört man aber gerade etwas, wenn durch eine Bebauung ein Viertel aufgewertet wird, dass dann ein anderes Dilemma plötzlich greift, nämlich, dass wenn ein Viertel aufgewertet wird, häufig die Ursprungsbevölkerung verdrängt wird und da ein großes Dilemma aufkommt.
Da haben Sie sehr recht. Ihre Frage war jetzt, was muss gute Architektur leisten?
Ja.
Das ist eine Entwicklung, wo man unglaublich sorgsam auch schauen muss, was passiert eigentlich da. Zur Architektur gehört für uns immer auch die Stadt. Wie fügt sie sich in die Stadt ein? Was entwickelt sie? Und ein gutes Beispiel, auch wenn das jetzt keine Berliner Sendung ist, kann man auch einmal von Berlin sagen, weil ein großes Gewicht hat immer mehr der öffentliche Raum. Der ist über viele Jahre zu kurz gekommen. Barcelona war die erste Stadt, die tatsächlich durch ihre Stadtarchitekten da öffentliche Räume bewusst geschaffen haben, eingeplant haben, wo Menschen zusammenkommen. Und in Berlin ist für mich ein nicht oft wiederholtes Beispiel das Gleisdreieck. Also das geht.
Großer Park entstanden.
Großer, ja. Es ist im Zentrum. Es geht von uns, vom Kreuzberg, fast bis zum Hauptbahnhof. Es war ein wunderbares Gelände für Investoren. Die wären mitten in der Stadt gewesen. Es waren viele Begehrlichkeiten und es war ein Genossenschaftsprojekt mit großer Beteiligung der Bevölkerung, die gesagt haben, das bleibt. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Wenn man jetzt was Neues baut und muss man erst mal gucken, was stand denn da? War es leer? So. Das war ein alter Baumbestand. Es war ein Güterbahnhof und die haben, will nur sagen, die haben eine Anlage gemacht, wo alte, junge mit Fahrrädern, mit Skateboard, alle sind dahin und leben da und sind glücklich und können sich amüsieren und das mitten in der Stadt.
Also kann Stadtplanung auch gar nicht mehr gedacht werden oder Architektur kann gar nicht mehr gedacht werden von einzelnen großen Star-Architekten, sondern es ist immer eine Gruppe, unter anderem auch mit Bürgerbeteiligung. Würden Sie das so zusammenfassen?
Unbedingt. Ich glaube auch, dass dieses Wort Star-Architekt längst vorbei ist. Also das Arbeiten in Gemeinschaften von Architekten und das interdisziplinäre Arbeiten, weil man Bauaufgaben überhaupt nicht mehr als Architekt alleine lösen kann, gerade auch in jungen Büros, das hat sich so durchgesetzt, weil es auch erfolgreich ist. Also ich sag mal von mir persönlich, Star-Architekten, das war gestern.
Mit der Handbewegung über die Schulter weg. Christine Feireis, 40 Jahre Aedes, Galerie für Architektur. Das ist das eine, diese 40 Jahre, da können Sie sicherlich mit Stolz drauf blicken. Sie haben vor einigen Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen für Vermittlung von Architektur. Was macht so eine Auszeichnung mit Ihnen?
Also ausgerechnet diese Frage. Ich habe unheimlich viele Ehrungen bekommen, die mir mindestens genauso wichtig haben. Ich habe das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kultur von Österreich. Ich bin Ritter im Orden des Niederländischen Löwen.
Mhm. Und ich habe jetzt die falsche Ehrung rausgegriffen?
Nein, das ist, passt schon alles gut zusammen. Nein, was diese Ehrungen tatsächlich bedeuten, dass man Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt für das, was wir tun, dass man nicht sagt, naja, das ist eine Galerie, sondern das ist ein Ort, der auch im öffentlichen Interesse und für die Gesellschaft etwas leistet. Das ist der Grund, warum es wichtig ist und warum man sich dann auch darüber freuen kann.
Haben Sie das Gefühl, dass Architektur genug wichtig genommen wird?
Ich sage es mal so, das sind die nordischen Länder uns weit voraus.
Das wäre ein Wunsch in der Zukunft von Christine Feireis, dass das hier genauso gemacht wird.
Aber auch, dass wir mit dem, was wir tun, immer mehr aufmerksam machen über die Diversität, wie man an Architektur und Stadt herangeht, dass man einfach versucht, einen kritischen Blick und auch einen positiven Blick auf die Entwicklungen zu legen und das auszustellen, immer nur das Positive, von dem man was lernen könnte.
Nur positive Beispiele ausstellen, das Motto von Christine Feireis. Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.